Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die UBS enttäuscht, der Gewinn schrumpft auf die Hälfte, die Großbank kämpft mit den Folgen des Facebook-Flops und sie kämpft mit dem Libor-Skandal. Auch mit Romney kämpft, vor allem mit sich selbst.
It's a deeply moving experience to be in Jerusalem, the capital of Israel.
Es ist bewegend, in Jerusalem, der Hauptstadt Israels, zu sein. Zu dumm, dass die USA Jerusalem nicht als Hauptstadt anerkennen. Dann:
Ich habe schon die Schlüssel meiner Sekretärin gegeben und alles ist jetzt am Ende.
Jean Studer, Neuenburger Sonnenkönig, tritt ab. Und es ist besser, ein Mann zu sein, zumindest auf einem untergehenden Schiff. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Die letzten Monate waren für die UBS weniger erfreulich. Das Investmentbanking hat einmal mehr ihren Gewinn einbrechen lassen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
425 Millionen Franken hat die UBS im zweiten Quartal dieses Jahres verdient. Halb so viel wie in der Vorjahresperiode und halb so viel, wie Börsenanalysten erwartet haben. UBS-Konzernchef Sergio Ermotti spricht von einem Übergangsjahr und gibt dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld die Schuld.
Unsere Kunden sind paralysiert, es gibt keine große Aktivität und wir müssen dementsprechend auch akzeptieren, dass die Resultate auf diesem Niveau sind.
Wegen der Euro-Krise handelten die UBS-Kunden weniger mit Aktien und Obligationen. Das bremste das Investmentbanking. Hinzu kam der missglückte Börsengang von Facebook. Wegen einer Panne bei der US-Technologiebörse Nasdaq blieb die UBS auf Facebook-Aktien sitzen, die zudem massiv an Wert einbüßten. Der Schaden 350 Millionen Franken. Die UBS will nun mit rechtlichen Schritten das Geld zurückbekommen. Ohne Facebook-Debakel hätte das Investmentbanking schwarze Zahlen geschrieben. Nun aber blieb ein Verlust von 130 Millionen Franken. Konzernchef Ermotti verteidigt die umstrittene Sparte.
Wir sind dran, unser Geschäftsmodell anzupassen. Wir wollen kleiner, fokussierter und profitabel langfristig werden. Wir haben unsere Risiken stark reduziert im Investmentbanking, fast halbiert. So, das ist ein gutes Resultat.
Aber nicht nur im Investmentbanking, sondern auch in der Vermögensverwaltung kämpft die UBS mit schrumpfenden Einnahmen. Doch immerhin, die Sparte schrieb im zweiten Quartal schwarze Zahlen. Punkten konnte die UBS insbesondere bei den reichen Kunden. Alles in allem wurden der Bank Neugelder von über 13 Milliarden Franken anvertraut. Konzernchef Ermotti sieht das als Vertrauensbeweis.
Darüber sprach Ermotti gerne. Wortkarg gab er sich dagegen bei der Rolle der UBS im Libor-Zinsskandal. Wir haben deshalb anderswo nachgefragt. Die Antworten nach den Nachrichten mit Andi Lüscher.
Die Deutsche Bank streicht 1900 Stellen. Sie reagiert damit, nach eigenen Angaben, auf schlechter laufende Geschäfte, insbesondere im Investmentbanking. Dort werden auch die meisten Mitarbeiter entlassen. Wie die Unternehmensleitung weiter mitteilt, fallen die Arbeitsplätze vor allem außerhalb Deutschlands weg. Insgesamt will die Deutsche Bank ihre Kosten um 3 Milliarden Euro senken. Die Schweizerische Nationalbank hat in den vergangenen Monaten im grossen Umfang Euro gekauft. Gemäss ihren Halbjahreszahlen ist der Bestand auf rekordhohe 183 Milliarden angestiegen. Mit den Eurokäufen konnte die Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 Franken halten. Trotz der Eurokrise machte die Nationalbank in den ersten sechs Monaten einen Gewinn von 6,5 Milliarden Franken. Verantwortlich dafür sind die Aufwertung des Dollars, des Goldes und des UBS-Rettungsfonds. In der Türkei ist der Walliser Polizeikommandant Christian Varon aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er kann das Land verlassen. Die Staatsanwaltschaft von Antalya teilte mit, Varon werde angeklagt, weil er türkische Kulturgüter habe stehlen wollen. Varon war am Freitag festgenommen worden, als er aus seinen Ferien heimreisen wollte. Bei der Kontrolle am Flughafen kam im Gepäck offenbar ein Stein zum Vorschein, welchen sein Sohn in der Nähe einer Ausgrabungsstätte mitgenommen haben soll. In Russland ist der führende Oppositionelle und Blogger Alexei Nawalny angeklagt worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax wirft ihm die Ermittlungsbehörde in Moskau Veruntreuung vor. Nawalny habe vor 3 Jahren als Berater des Gouverneurs der Region Kirov den staatlichen Holzbetrieb betrogen, um umgerechnet knapp 40.000 Franken. Dem 36-Jährigen drohten deswegen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Nawalny weist den Vorwurf zurück. Er gehörte zu den wichtigsten Organisatoren der Proteste gegen Kreml-Chef Wladimir Putin. Aus Indien wird der weltweit größte Stromausfall aller Zeiten gemeldet. Rund die Hälfte der Einwohner, etwa 620 Millionen Menschen, waren heute ohne Elektrizität, nachdem 3 Versorgungsnetze ausgefallen waren. Bereits gestern war ein Netz zusammengebrochen. Grund für den Stromausfall ist die überlastete Netzinfrastruktur, die dem gestiegenen Bedarf nicht standhält. Außerdem sollen einige Bundesstaaten mehr Strom vom Netz bezogen haben, als ihnen zusteht. Im Kampf um die syrische Großstadt Aleppo haben die Regierungstruppen ihre Offensive ausgeweitet. Mit Artillerie und Kampfhelikoptern versuchen sie laut den Aufständischen, strategisch wichtige Stadtbezirke einzunehmen. Beide Seiten melden Erfolge. Die Aussagen können aber nicht überprüft werden, da Journalisten in Syrien in ihrer Arbeit stark eingeschränkt sind. Die Witwe des früheren Palästinenserpräsidenten Arafat hat in Paris Klage gegen Unbekannt eingereicht. Sua Arafat vermutet, dass ihr Mann vergiftet wurde. Der frühere Palästinenserchef war 2004 in einem Pariser Militärspital gestorben, unter bis heute ungeklärten Umständen. Experten des Universitätsspitals Lausanne hatten kürzlich an Arafats Haaren und Kleidern Spuren von radioaktivem Polonium festgestellt. Sie betonten allerdings, dass dies kein Beweis für eine Vergiftung sei. Eine Meldung von den Olympischen Spielen. Im Rudern hat sich der Schweizer Leichtgewichtsvierer der Männer für den Final der besten 6 vom Donnerstag qualifiziert. Die Schweizer erreichten hinter Großbritannien die zweitbeste Zeit der Halbfinals und gehören zu den Medaillenkandidaten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.399 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.066 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2014 gehandelt, der Dollar zu 97,57 Rappen. Das Wetter. Am Abend ist es mehrheitlich freundlich. Im Tessin und in Südbünden sind lokale Regenschauer oder Gewitter möglich. Morgen ist es weiterhin sonnig, besonders in den Bergen ist es gegen Abend aber wieder gewitterhaft. Es wird heiß bei 28 bis 32 Grad.
Sie hören euch in der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Libor, für die UBS ein Synonym für anstehende Probleme. Europa, für Mitt Romney ein Synonym für viele Fettnäpfchen. Jean Studer, für die Neuenburger ein Synonym für mächtiger Politiker, zumindest bis heute. Dann Schweizer Eier, made in Brazil.
Bei den Eiern, da haben wir vermutlich über 50% Matagrosso drin,
sagt der Biobauer. Weiter Bangladeschs Flüchtlinge, vertrieben vom Klimawandel. Und Frauen und Kinder zuerst. Wer es glaubt, geht unter.
The findings is that women fare much worse than men in general. They have only half the survival rate than men.
Frauen überleben einen Schiffsuntergang nur halb so oft wie Männer, sagt der Ökonom. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Thema an der heutigen Medienkonferenz der UBS waren die Quartalszahlen, die schlechter waren als erwartet. Thema war aber auch der Libor-Skandal. Die UBS ist eine der Banken, die offenbar federführend beteiligt war, diesen Zinssatz zu manipulieren. Klagen gegen die UBS sind hängig, die Großbank schweigt und ermittelt. Aber andere machen sich auch Gedanken, wie so etwas geschehen konnte, Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Die zentrale Frage: Waren UBS-Mitarbeiter federführend beteiligt bei der Zinsmanipulation? UBS-Chef Sergio Ermotti wiegelt ab.
Mal schauen, was die Untersuchung sagt. Ich glaube, das ist sehr bekannt. Das ist nicht ein UBS-Fall, das ist ein Industriefall.
So viel aber ist gewiss. Die UBS wird eine Buße und Schadenersatz leisten müssen. Wie viel legt die Bank dafür bereit?
Wir haben zurzeit genug auf die Seite gelegt, um die Risiken von heute die man beurteilen kann.
Es gibt Schätzungen, dass der Fall die UBS über 800 Millionen Franken kosten könnte. Realistisch?
Ich mache keine Kommentare.
Roger Rissi von der Hochschule Luzern wird konkreter. Der Dozent für Bankmanagement rechnet damit, dass jedes der fehlbaren Finanzinstitute bis zu 1 Milliarde bezahlen muss. Im Übrigen geht er davon aus, dass bald noch weitere Banken vom Libor-Skandal betroffen sind.
Ich bin mir sicher, dass wir noch 2, 3, 4 andere auch noch sehen werden im Verlauf der folgenden Woche.
Auf dem Nachrichtenterminal von Reuters zum Beispiel könne man die Angaben der Banken vor der Finanzkrise zurückverfolgen.
5, 6 Banken, die haben Zinsquotes abgegeben, die waren identisch bis auf die zweite Nachkommastelle. Das kann es mal geben, an einem Tag, aber sicher nicht über mehrere Wochen oder Monate.
Dass dies dem Herausgeber des Libors, dem britischen Bankenverband, oder der Nachrichtenagentur Reuters, die für die Zusammenstellung der Daten zuständig ist, nicht auffiel, das ist für Rissi unverständlich. Kommt hinzu, weshalb wurden die Händler in den Großbanken nicht kontrolliert? Aus Berichten der Aufsichtsbehörden weiß man heute, Händler mit großen Bankpositionen und Zinsprodukten beeinflussten diejenigen Händler, die täglich der British Bankers Association einen Zinsvorschlag für den Libor durchgaben. Zum Beispiel:
Bitte gib heute einen möglichst hohen Libor-Quote ein oder möglichst tief. Manchmal, das auch dem Report der FSA zu entnehmen, sogar konkrete Zinssätze genau bis auf die zweite Nachkommastelle.
Der ehemalige Banker und heutige Bankmanagement-Dozent Roger Rissi weiß, weshalb solche Absprachen möglich sind.
Ich glaube grundsätzlich mal, ein Problem ist, dass diese Leute relativ nahe beieinander sitzen, also rein physisch.
Und die Leute kennen sich gut. Man müsste also die Gruppen räumlich trennen und Kommunikationsbarrieren während der Arbeit einbauen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Chinese Wall, die zwischen anderen Abteilungen unbestritten ist und zur Corporate Governance gehört. Weshalb haben die Banken darauf verzichtet, diese Wand beim Libor-Zinssatz überhaupt aufzubauen?
Man hat unterschätzt, dass dieser Libor-Zinssatz im Verlauf der letzten 30 Jahre ungeheuer an Bedeutung gewonnen hat, in dem Sinne, dass dieser Zinssatz in enorm vielen Finanzprodukten wiederzufinden ist. Und ich glaube, man hat das vielleicht verschlafen, man hat es vielleicht ganz einfach unterschätzt.
Ein Schlupfloch, das von den Händlern rigoros ausgenutzt wurde und die dafür auch noch stattliche Boni kassierten. Dem Banken selber bringt das alles aber vor allem einen Imageverlust und saftige Bußen und Schadenersatzzahlungen.
Susan Giger. Ed Miliband, diesen Namen sollte man sich merken, zumindest wenn man sich wie Mitt Romney mit dem britischen Oppositionsführer trifft. Dass Jerusalem nicht die Hauptstadt Israels ist, zumindest nicht aus Sicht der USA, sollte man auch wissen, zumindest wenn man wie Mitt Romney Präsident der Vereinigten Staaten werden will. Der Republikaner hat sich auf seiner Reise durch Europa und in den Nahen Osten Patzer und Pannen geleistet. Peinlich. Aber schadet ihm das auch zu Hause? USA-Korrespondent Beat Zoltemann.
Romneys Reise ist eine echte Herausforderung für die Late-Night-Talkshows am amerikanischen Fernsehen. Die müssen sich ziemlich sputen, um die Realsatire, die ihnen der republikanische Präsidentschaftsanwärter Mitt Romney derzeit bietet, zu übertreffen. Conan O'Brien versuchte es so. Die Romney-Leute seien in Großbritannien immer noch mit der Schadensbegrenzung beschäftigt.
Probably Romney's worst gaffe was when he visited Buckingham Palace and said to Queen Elizabeth, "You call this a house?"
Die größte Panne, als Multimillionär Romney zur Queen im Buckingham-Palast gesagt habe, und das soll ein Haus sein? Jimmy Fallon erzählte dem Publikum, Romney würde sich wehren. Er habe gesagt, er habe nichts als Respekt gegenüber den Briten, besonders gegenüber deren Monarchin, Queen Latifah.
He has nothing but respect for the people of England, especially their monarch, Queen Latifah.
Queen Latifah ist bekanntlich keine Monarchin, sondern eine US-Rapperin. Mitt Romney die Lachnummer. Diese Resonanz auf seine Auslandsreise hat sich der Kandidat kaum erhofft. Doch auch seriösere Beobachter wundern sich, wie es Romney schaffte, in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen zu treten. Sei es, dass er erklärte, die Israeli seien den Palästinensern aufgrund ihrer Kultur ökonomisch überlegen, sei es, dass er öffentlich ausplauderte, dass er sich mit dem Geheimdienst MI6 in London getroffen hat, etwas, was laut ungeschriebenem Gesetz niemand öffentlich zu sagen pflegt. Die netteren Kommentatoren in den USA vergleichen Romney mit George W. Bush, die fieseren mit Dan Quayle, dem Vize unter Bushs Vater, der nicht wusste, wie man das Wort Kartoffel korrekt schreibt. Romney trete als Geschäftsmann auf, der die Probleme analysiere und beim Namen nenne, statt als Staatsmann, der sich diplomatisch auszudrücken wisse und auch den übernächsten Schachzug vor Augen habe, versuchte heute Mark Halperin vom Nachrichtenmagazin Time im US-Frühstücksfernsehen Romneys komisches Verhalten zu erklären. Und er fügte an:
But if you're going to do this, I think the last week of July, the first week of August is a good time to do it.
Wenn man eine solch verunglückte Reise tue, sei jetzt, mitten in der Ferienzeit, wohl der beste Moment. Und da mag Halperin in der Tat recht haben. Natürlich überzeugte Romney in den letzten Tagen keinesfalls durch seine Trittsicherheit auf dem glitschigen außenpolitischen Parkett. Doch für die Menschen in den USA ist die Reise eine Fußnote, wohl schneller vergessen und unwichtiger, als dies dem Obama-Wahlkampfteam lieb ist. Sie haben andere Sorgen. Sie bangen um ihre Jobs oder fragen sich, ob das Geld reicht bis ans Monatsende. Die Wirtschaft, nicht die Außenpolitik, ist das Hauptthema. Und hier traut man mit Romney laut gewissen Umfragen sogar mehr zu als dem aktuellen Amtsinhaber Barack Obama. Romney wird versuchen, die Wirtschaft als Thema wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Dass ihm das negative Medienecho schaden könnte, glaubt er selber nicht. Wenn er sich immer darüber Sorgen machen würde, was die Medien berichteten, dann könnte er nicht mehr schlafen, sagte er, doch er schlafe sehr gut. Und dann träumt er vielleicht auch von den vielen Wahlkampfspenden, die er von seiner Reise als Souvenir auch noch nach Hause mitgebracht hat.
Roi Soleil, Sonnenkönig, dazu krönte das Wirtschaftsmagazin Bilanz Jean Studer. Der Neuenburger Politiker war Finanz-, Sicherheits- und Justizminister in seinem Kanton. Bar, heute war Studers letzter Arbeitstag in Neuenburg. Er ist seit Mai Bankratspräsident bei der Schweizerischen Nationalbank und muss deshalb sein kantonales Amt abgeben. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutterson über den Abgang der dominanten Figur der Neuenburger Politik.
Jean Studers Büro ist leer. Auf dem großen Holzschreibtisch liegen noch ein paar Geschenke von Arbeitskollegen, eine in Holz verpackte Flasche Wein, aber sonst...
Jetzt, das Tisch ist leer, ja.
Sagt Jean Studer, man könnte meinen, etwas wehmütig.
Das ist mein letztes Interview als Regierungsrat. Ich habe schon die Schlüssel meiner Sekretärin gegeben und alles ist jetzt am Ende.
Um möglichen Interessenskonflikten mit seiner neuen Stelle bei der Schweizerischen Nationalbank aus dem Weg zu gehen, räumt er seinen Posten in Neuenburg. Die Kantone sind Aktionäre bei der Nationalbank. Als Finanzminister des Kantons Neuenburg kann er sich kein solches Doppelmandat leisten. Seit über 30 Jahren betreibt der Sozialdemokrat Politik und das mit Pauken und Trompeten. Der Anwalt war im Stadtneuenburger Parlament und in der Regierung, 6 Jahre Ständerat des Kantons und nun 7 Jahre Staatsrat. Oft sprechen die Westschweizer Medien von ihm als «Le Capitaine» oder «Le Roi de Neuchâtel».
«Studer, Le Roi» oder «Der Kapitän» und so weiter, aber ich muss mein Amt ganz gut erledigen und was darüber schreibt, über meine Person, das ist nicht wichtig.
Dennoch, «Le Capitaine» kommt nicht von ungefähr. Einerseits, weil er mit dem Justiz-, Polizei- und Finanzwesen gewichtige Departemente führte, andererseits, weil die anderen 4 Regierungsräte relativ unbekannt sind und im Vergleich zu Studer viel weniger Erfahrung mitbringen. So ist keiner länger als eine Legislatur in der kantonalen Regierung. Sie und Studers Nachfolger müssen die Reformen, die er angerissen hat, nun weiterziehen.
Wir haben viel schon erledigt. Wir haben zum Beispiel 4 Staatsrechnungen mit Gewinn. Das ist das erste Mal seit 20, 30 Jahren.
Studer setzte einen Sparplan durch und senkte zum Entsetzen vieler SPler die Unternehmenssteuer. Dennoch ist Neuenburg nach Genf, Basel-Stadt und Watt der Kanton mit den 4 höchsten Schulden, wenn man sie durch die Bevölkerung teilt. Verlässt der Kapitän das Schiff mitten im Sturm?
Es gibt andere Chancen, ich bin ganz sicher, in diesem Kanton. Sie haben andere Personen, die auch die Wille haben, diese Reformen weiterzuführen, das ist klar.
Doch die melden sich nicht. Bis jetzt gibt es nur einen ernstzunehmenden Kandidaten für seine Nachfolge. Auch 2 Komiker aus La Chaux-de-Fonds bewerben sich. Sie argumentieren, dass sich die Politiker schon längst als Komiker aufführten, also könnten sie das Umgekehrte tun. Jean Studer nimmt's gelassen.
Was wollen Sie das machen? Muss nachher der Bevölkerung sagen, was darüber sie meint.
Eines ist klar. Mit Jean Studer geht der starke Mann von Neuenburg. Der 2-Meter-Koloss wird eine große Lücke hinterlassen, nicht nur wegen seiner Körpermaße. Der Lackmustest für die neue Regierung ohne Kapitän werden die nächsten Abstimmungen im September sein, wenn die Neuenburger über eine 500 Millionen teure Bahnverbindung zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds abstimmen müssen, dem Transrhône. Die Regierung ist für dieses Projekt, weil sie hofft, damit die Kluft zwischen den beiden Neuenburger Regionen dies und jenseits des Juras etwas verringern zu können. Ob sie auch glaubhaft machen kann, dass sich der Kanton das leisten kann, wird die Abstimmung zeigen.
Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson. Es ist 18.20 Uhr. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio und hier geht es weiter mit sinkenden Schiffen und einem versinkenden Land. Zuerst aber Soja. Wie der Sojaanbau im Mato Grosso in Norden Brasiliens Buschland in Städte verwandelt hat und wieso der Sojaboom für die Umwelt bedenklich ist, darüber haben wir gestern berichtet. Heute geht es um den europäischen und vor allem den schweizerischen Anteil am Sojaboom. Markus Mucklin.
Europa hungert nach Soja. Genauer, seine Rinder, Schweine und Hühner fressen immer mehr Soja aus fernen Ländern, vor allem Lateinamerikas.
Für jedes der südamerikanischen Anbauländer gilt, dass ca. 30-40% des Sojas, das in diesen Ländern angebaut wird, auf den europäischen Markt geht.
Damit sei Europa zusammen mit China der wichtigste Kunde der lateinamerikanischen Sojalieferanten, stellt Thomas Fritz fest, Autor einer neuen Studie «Brot oder Trog», welche die Zusammenhänge zwischen Futtermittelproduktion und Ernährungssicherheit analysiert. Mit Milch und Fleisch können sich die EU-Staaten selber versorgen und mehr als nur das. Sie behaupten sich erfolgreich auf den Weltmärkten mit den Exporten von Käse und Milchpulver, von Schweine- und Hühnerfleisch. Doch seine Tiere füttern vermag Europa nicht mehr. Die heimischen Ernten geben zu wenig her. Die EU hat ihre Futtermittelimporte massiv erhöht. Sie bilden den weitaus größten Posten an den gesamten Agrarimporten des Kontinents, sagt Thomas Fritz.
Die Futtermittelimporte machen schätzungsweise 2/3 sämtlicher Agrarimporte der Europäischen Union aus. Und der Löwenanteil der gesamten Futtermittelimporte entfällt auf die Sojaimporte.
Auch die Schweizer Landwirtschaft hängt immer stärker von ausländischen Futtermitteln und speziell Sojaimporten ab, ergänzt Biobauer Andreas Bosshardt von der Denkwerkstatt Vision Landwirtschaft.
Dieser Sojaimport hat enorm zugenommen. Seit 1990 hat er sich verzehnfacht. Das geht zu einem guten Teil auch eben darauf zurück, dass wir sehr viel heute auch in der Rinderfütterung, also Milch- und Fleischproduktion, einsetzen.
Die Schweizer Rinder ernähren sich zwar noch immer zum größten Teil mit einheimischem Raufutter, also nachwachsendem Gras und Heu. Doch das proteinreiche Kraftfutter kommt immer häufiger aus dem Ausland. Die Schweiz lebe zunehmend von fruchtbaren Böden in fernen Ländern. Biobauer Andreas Bosshardt macht einen Vergleich.
Für die Produktion der Futtermittel, die wir importieren in die Schweiz, brauchen wir im Ausland etwa die gleiche Fläche Ackerland, die wir in der Schweiz an Ackerland zur Verfügung haben. Also wir bewirtschaften quasi eine zweite Schweiz im Ausland, was das Ackerland anbetrifft.
Diese zweite Schweiz befindet sich vor allem im nördlichen Brasilien, im Mato Grosso. Von dort kommt das Soja für die Futtertröge unserer Tiere. Die Hälfte der Soja füllt die Mägen der Rinder, Kühe und Schweine, die andere Hälfte wird den Hühnern ausgestreut. In den Schweizer Eiern steckt also viel Mato Grosso.
Bei den Eiern, da haben wir vermutlich über 50% Mato Grosso drin, in den meisten Schweizer Eiern. Und bei anderen Produkten ist das ein deutlich geringerer Anteil.
Die intensive, quasi industrialisierte Tierhaltung begünstigt den Sojaboom. Dank den proteinreichen Futtermittelbeigaben werden Schweine und Hühner schneller schlachtreif. Es wird mehr Fleisch produziert. Die Kühe geben mehr Milch und die Kosten lassen sich dennoch tief halten. Denn die Futtermittel aus fernen Ländern sind billiger als das Futter, das auf den eigenen europäischen Böden wächst. Der Agrarspezialist Thomas Fritz stellt fest,
da gibt es einen deutlichen Zusammenhang bei der Menge des Konsums tierischer Produkte hier in Europa und dem Bedarf an Futtermitteln, die dann von außen eingeführt werden müssen.
Das gilt nicht nur für Europa oder die USA, sondern auch für China und andere aufstrebende Schwellenländer. Ihre neuen Mittelschichten essen vermehrt Fleisch und konsumieren Milchprodukte. Das bedeutet, Von den landwirtschaftlich nutzbaren Böden wird ein zusehends größerer Anteil für Futter statt Nahrungsmittel verwendet. Ein Dilemma, gibt Thomas Fritz zu bedenken.
Da kommen wir in eine Situation, wo dann die tierische Ernährung, die Ernährung für die Nutztiere in Konkurrenz gerät zur menschlichen Ernährung.
Dieses Dilemma ist deshalb besonders groß, weil die Produktion von Fleisch viel größere Flächen bindet als die Produktion von Getreide, das zu Nahrungsmitteln verarbeitet wird. In Europa und den USA schafft das kaum Probleme. Nicht so in den Sojaproduzentenländern Lateinamerikas. Dort hat sich die Soja-Anbaufläche in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt und bedrängt die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die Nahrungsmittel für die lokale Bevölkerung produziert.
Kaum ein Land ist so stark vom Klimawandel betroffen wie Bangladesch. Das Land ist eingeklemmt zwischen den abschmelzenden Gletschern des Himalayas und dem steigenden Meeresspiegel. Im Süden versalzt das Meerwasser die Böden, im Norden ändern die Flüsse ihren Lauf und verschlucken ganze Dörfer. Millionen von Menschen werden zu Klimaflüchtlingen. Aus Bangladesch die Reportage von Karin Wenger.
Ins Dorf Bipalmore kommt man heute nur noch per Boot. Und eigentlich ist das Dorf auch gar kein Dorf mehr, sondern vielmehr eine winzige Insel, umspült von Wasser. Der Monsun hat in den vergangenen Wochen die Ebene gefüllt, die Flüsse haben ihren Lauf geändert und die Fluten haben Felder und Dörfer um die Insel verschluckt. Die Bewohner von Bipalmore, rund 30 Frauen, ein paar Kinder und Alte, sitzen am Boden zwischen den Holzhütten. Wir haben unser Vieh, unsere Ernte und manche von uns sogar die Kinder an die Fluten verloren. Sie wurden einfach weggeschwemmt oder starben an Krankheiten. Jetzt sind wir hierher geflüchtet, während unsere Männer in der Stadt Arbeit suchen, klagen die Frauen. Die Insel ist kaum größer als ein Marktplatz. Nebst den Frauen drängen sich hier ein paar Kühe, Ziegen und Hühner auf dem kleinen Flecken Land. Die Bewohnerinnen haben die Tiere von einer Hilfsorganisation bekommen. Die Mitarbeiter der Organisation haben ihnen auch gezeigt, wie man eine Fischzucht und einen Gemüsegarten auf engem Raum anlegt. Die Einwohner hier müssen sich an den Klimawandel anpassen, ob sie wollen oder nicht. Aber das Wort Klimawandel kennt hier niemand. Die Alten wissen bloß, dass nichts mehr ist, wie es in ihrer Jugend einmal war. Wenn wir heute Regen brauchen, dann kommt er nicht. Und wenn wir ihn nicht wollen, dann hört er nicht mehr auf. Das Wetter spielt verrückt. Dieses Jahr begann der Monsun im April, im Juni kam die erste Flut. Als das Wasser abgeflossen war, kehrten einige Frauen in ihre Dörfer zurück. Doch wenige Wochen später folgte die nächste Flut. Jetzt sind alle Frauen wieder auf der Flussinsel. Sicher seien sie auch hier nicht, erzählt die junge Mutter Mussamat Begum. In der Nacht kommen die Banditen, Gruppen von 30, 40 Männern mit ihren Booten. Das letzte Mal haben sie eine Ziege gestohlen und Reis. Und sie haben meine Schwägerin vergewaltigt. Mich haben sie geknebelt und belästigt. Das hier ist keine Insel, es ist ein Gefängnis. Abends versammeln sich die Frauen und versuchen mit Lärm und Geschrei die Belästiger fernzuhalten. Aber diese nehmen sich wen und was sie wollen. Sie wissen, dass die Männer hunderte von Kilometern weit weg sind. Zum Beispiel in Dhaka. In der Hauptstadt leben 15 bis 20 Millionen Menschen. Ein Drittel davon lebt in Slums und ein Großteil der Slumbewohner seien Klimaflüchtlinge, sagt der bangladeschische Umweltexperte Atik Rehman. Er rechnet in Zukunft mit 25 Millionen Klimaflüchtlingen in Bangladesch. Ein Problem, mit dem das Land nicht alleine fertig werde. Die Industriestaaten müssten helfen. Denn schließlich verursache Bangladesch nur 0,3 bis 0,4% des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen, also weniger als die Stadt New York.
The cause is the rich and the affluent of the rich countries.
Die Reichen verursachten das Problem, deshalb müssen sie heute die Verantwortung tragen. Sie müssen die Klimaflüchtlinge in ihren Ländern aufnehmen, fordert der Klimaexperte. Das wird kaum geschehen, auch wenn der Weltklimarat der Vereinten Nationen bis 2050 mit 200 Millionen Klimaflüchtlingen rechnet. Aber diese genießen keinen völkerrechtlichen Schutz wie Kriegsflüchtlinge. Die Männer des Dorfes Bipalmoor haben sich in einem Slum am Rande von Dhaka niedergelassen. Auch Mohammed, ein Verwandter der jungen Mussamad Begum, bewohnt hier mit drei Kollegen ein Zimmer. Er hat bei einem Schneider angeheuert und arbeitet 7 Tage die Woche. Trotzdem ist der Lohn so mager, dass er in der teuren Stadt nicht ausreicht für eine ganze Familie. Deshalb ist seine Frau auf der Flussinsel zurückgeblieben. Mohammed kennt die Probleme der Frauen dort. Ich fühle mich schlecht, dass ich meine Familie nicht beschützen kann. Aber was soll ich tun? Einer muss Geld verdienen. Geld, das er alle paar Monate zu seiner Frau auf die Flussinsel schickt. Dass er selbst jemals zurückkehren wird, glaubt er nicht. Sein Land sei von den Fluten für immer zerstört worden.
Aus Bangladesch, Karin Wenger. Auf einem sinkenden Schiff liegt der schwarze Peter beim Kapitän. Er darf erst als letzter vom Schiff nach den Matrosen, nach den männlichen Passagieren und weit nach den Frauen und Kindern. Das sagt der ungeschriebene Verhaltenskodex auf See. Klingt ehrenhaft, ist aber ein Mythos. Das zeigt eine neue Studie. Thomas Häusler.
Frauen und Kinder zuerst. Diese noble Maxime wurde 1852 erfunden, als das britische Schiff HMS Birkenhead vor Südafrika in haiverseuchten Gewässern sank. Nur 3 Rettungsboote waren einsatzbereit und Kapitän Robert Salmond gab Befehl, die 20 Frauen und Kinder sollten sie besteigen. Die Mehrzahl der Männer blieb zurück und kam um, während alle Frauen überlebten. Auch Kapitän Salmond starb, seine ritterliche Maxime jedoch überlebte. Der Dichter Rudyard Kipling besang sie in einem Gedicht und alle Seemänner nahmen sie sich fortan zu Herzen. Besonders beim Untergang der Titanic 1911 war das so. Damals überlebten 3/4 aller Frauen an Bord, aber nur 1/5 der Männer. Doch, so tragisch schön dies klingt, die Wahrheit sieht anders aus, sagt der schwedische Ökonom Mikael Elinder, der 18 Schiffskatastrophen der letzten 180 Jahre untersucht hat.
The findings is that women fare much worse than men in general. They have only half the survival rate of men.
Tatsächlich haben Frauen nur eine halb so gute Überlebenschance wie Männer. Auch sonst stellt Elinders Studie den Mythos von der ritterlichen Seefahrt auf den Kopf. Die Schiffsbesatzungen überleben nämlich weit häufiger als Passagiere und am allerschlechtesten sind die Überlebenschancen für Kinder. Und nicht einmal britische Seefahrer, denen bisher besonders galantes Verhalten nachgesagt wurde, hellen dieses Bild auf, denn auf Schiffen unter britischer Flagge war die Überlebensrate der Frauen besonders gering. Die Titanic war also eine große Ausnahme, sagt Mikael Elinder.
So if the captain orders women and children first and enforces that order with, for instance, some threat of violence against people breaking the order.
Nur wenn der Kapitän wie auf der Titanic Frauen und Kinder zuerst befehle und der Order mit der Androhung von Gewalt Nachdruck verschaffe, nur dann würden Besatzung und männliche Passagiere entsprechend handeln. Doch dies geschah in den 18 untersuchten Desastern nur 5-mal. Immerhin ist die durchschnittliche Überlebensrate der Frauen seit dem Ersten Weltkrieg leicht besser geworden. Das führt Mikael Elinder jedoch darauf zurück, dass Frauen heute besser ausgebildet sind und besser schwimmen können und nicht auf hilfreichere Männer.
When there is really critical situations, so people would actually risk their own life. We should not expect people in general to help others to a very large extent.
Wenn es ums Überleben gehe, dürfe man nur wenige Heldentaten erwarten, sagt Mikael Elinder. Man müsse nun wohl überlegen, wie man die Evakuierungspläne der Schiffe an diese eigentlich nicht überraschende, aber doch ernüchternde Erkenntnis anpassen könne.
Das war der Bericht vom Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Roman Fillinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal live um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 unter DRS Musikwelle oder rund um die Uhr auf DRS.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.